Welcome to Servants of the Lord Ministries.
Herzlich willkommen bei Servants of the Lord Ministries. Mein Name ist Dr. Keith Jenkins und ich bin der internationale Koordinator von Servants of the Lord Ministries. Bevor ich mit der heutigen Botschaft beginne, möchte ich euch den Auftrag des Dienstes mitteilen, der Joseph Hedgecock vor vielen Jahren gegeben wurde. Gott sagte: Ich habe Kinder in jeder Nation und du hast Brüder und Schwestern, deren Herzen nach mir rufen. Sie haben mich um Dienste, Segnungen und Gaben gebeten. Ich habe ihnen diese Dinge gegeben und es hat sie gesegnet. Aber es gibt einen Teil ihres Geistes, den es nie erfüllt hat, der für eine innige Beziehung mit mir reserviert ist. Jetzt rufen ihre Herzen zu mir, nur nach mir. Zu ihnen sende ich dich, denn ich möchte nicht, dass sie die Jahre brauchen, die du gebraucht hast, um zu mir zu kommen, weil es damals niemanden gab, der dir zeigte, wie es geht. Servants of the Lord Ministries ist ein Lehr- und Trainingsdienst, der zum Leib Christi gesandt wurde, um Menschen zu erreichen, die ein Herz für Gott haben. Diese Botschaft ist für diejenigen, die ihn kennenlernen und in ihm aufwachsen wollen. Heute werde ich über das Leben sprechen. Salomo sagte in Sprüche 12, 28, auf dem Pfad der Gerechtigkeit ist Leben. Auf ihrem Weg gibt es keinen Tod. Ohne Gerechtigkeit und Jesus, der leitet, gibt es keine Gewissheit des Lebens. David sagte in Psalm 23, die Verse 1 bis 3, ein Psalm Davids: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führet mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Das Wort führt in Vers 2 hat eine einfache Wurzel. Es bedeutet richtig, mit Brillanz zu laufen, das heißt zu fließen, und daher zu leiten und durch Schlussfolgerung zu schützen, zu erhalten, tragen, füttern oder führen. Das Wort führen in Vers 3 bei Strongs hat auch eine einfache Wurzel. Aber es bedeutet führen, implizit transportieren, ins Exil, geben, bringen, regieren, leiten, führen, setzen oder belatzen. Das erste Wort für führt in Vers 2 beschreibt, wie er führt, wenn es keine Begierden des Fleisches gibt und eine Bereitschaft da ist, aus Liebe zu vertrauen und zu gehorchen. Das zweite Wort für führt in Vers 3 ist die Führung um seines Namens willen, um dich im rechten Stand mit Gott zu halten. Diese Führung stellt eine Korrektur von Jesus dar und wird dich von der Falle des Teufels bewahren. Das gleiche Wort wird auch verwendet, als Gott die Israeliten in der Wüste führte. David sagte auch in Psalm 27, Vers 11, zeige mir, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Wenn Jesus dein Hirte ist, dann führt er dich an stille Wasser, damit du Buße tun und dem Herrn hören kannst und an dem, was du gelernt hast, arbeiten kannst. Eine Zeit der Stille ist perfekt für die Umkehr. David hatte kein Verlangen, sondern verließ sich auf den Weg, den Gott für ihn gewählt hatte. Der Teufel wird die Lust deines Fleisches mit weiteren Lügen füttern, wenn du ihn lässt. Du musst auf den hören, der dich wirklich liebt, und dich mit deinem Fleisch auseinandersetzen, wenn du Ruhe für deine Seele haben möchtest. Jesus sagte in Matthäus 11, Vers 28 bis 30, ich starte im Vers 28, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Viele glauben die Lüge, dass du, wenn du Gott dienst, für den Rest deines Lebens keinen Spaß mehr haben wirst. Wenn du diese Lüge glaubst, dann hörst du auf Satan und lebst in der Finsternis. Tue Buße. Joseph Hedgecock, der Autor des Buches »Meine Schafe hören meine Stimme«, sagte oft, dass er mehr Spaß haben kann, wenn alles schief läuft, als die meisten Menschen, wenn es gut läuft. David sagte in Psalm 18, Vers 29, ja, du zündest meine Leuchte an. Der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht. Gott bringt Licht, damit du dich mit der Wahrheit durch Buße retten kannst. Immer wenn du zum Schluss kommst, dass Gott das Problem ist, ist das der falsche Schluss. Nicht einmal der Teufel ist ein Problem. Der Mensch ist das Problem, denn er ist unwissend im Fleisch, verdorben durch die Sünde und selbstsüchtig. Jesus sagte in Matthäus 26, Vers 41, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das Fleisch ist leicht in Versuchung zu führen. Der Mann und der Mensch ohne Glauben an Gott wird wieder etwas für sich tun. Wache auf und fange an, stattdessen im Glauben an das zu leben, was Gott dir Tag für Tag sagt, und du wirst die Verdorbenheit, die in der Welt ist, vermeiden. Paulus sagte im 1. Thessaloniker 5, Verse 7 bis 11, denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Ja, aber die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Ihr könnt euch gegenseitig mit diesen Worten trösten. Paulus hat nicht gesagt, dass jeder Wiedergeborene mit Christus regieren würde. Ihr müsst so sein, wachsam und nüchtern und alle Zeit auf Gott hören. Bewahre dein Herz und deinen Verstand davor, etwas zu tun, was Gott nicht wohlgefällig ist, durch Glauben. Tu es aus einer Motivation der Liebe heraus, seine Gebote zu suchen. Setze den Helm, die Hoffnung auf Erlösung auf, damit dein Verstand ruhig ist und nicht schwach wird, wenn du korrigierst und verurteilt wirst. Diejenigen, die sich jetzt verändern, werden mit ihm herrschen und regieren und nicht mit der Welt verdammt werden. Paulus sagte im 1. Korinther 11, Vers 32, wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Diene Gott nicht, um Segnungen zu erlangen. David genoss den Überfluss, den Gott auch in unruhigen Zeiten bereitstellte, weil er Christus folgte. David sagte in Psalm 23, die Verse 4 bis 6, Vers 4, und wenn ich auch wanderte durch das Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Viele Menschen wiederholen Vers 6 am Ende eines christlichen Treffens, aber sie folgen Jesus nicht unbedingt auf dem schmalen Weg. Wenn die Herzen seiner Leute nicht rein sind, können sie immer noch als Gefangene des Teufels enden, die eine falsche Art von Freiheit suchen. Gott möchte, dass du frei vom Teufel bist. Alles zu tun, was du willst oder begehrst, wird dich wieder zu einem Sklaven der Sünde machen. Paulus sagte in Galater 5, Vers 13, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch Liebe. Für weitere Informationen über den Gefängniswärter, die der Teufel benutzen wird, um dich gefangen zu halten, lies bitte Kapitel 6 des Buches Das vergoldete Gefängnis in der überarbeiteten Version von Joseph Hitchcock. Fleischliche Christen glauben, dass Gott das Problem ist und Sünden bedeuten einfach hin und wieder ein wenig Spaß zu haben. Manche glauben die Lüge, dass man noch eine Sünde mehr tun kann und trotzdem aufhören kann. Diejenigen, die süchtig nach Zigaretten und Drogen sind, glauben das auch. Wir lesen in Johannes 8, die Verse 30 bis 35. Als er dies sagte, glaubten viele an ihn. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworten ihm: Wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechtes gewesen. Wie kannst du sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Gottes Plan beinhaltet eine Zeit und einen Ort für alles. Aber nur durch Umkehr wirst du Freiheit von der Verdorbenheit, neues Leben und dauerhaften Frieden haben. Der schmale Weg beinhaltet Gottes Entscheidungen und Grenzen, die Leben bringen und dich vor Versuchungen bewahren. Unser Friede basiert nicht auf einer schönen Umgebung. Menschen, die nach Leben und Frieden auf der Basis von Geld und Sicherheit suchen, glauben stattdessen die Lügen des Teufels. Paulus sagte in Römer 8, Vers 5, denn diejenigen, die gemäß des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Du kannst geistlich gesinnt sein, du musst das Leben wählen. Jesus sagte in Matthäus 7, Vers 13, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt, und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Viele finden den schmalen Weg nicht, weil sie sich stattdessen um ihre eigenen Interessen kümmern, aber nur der schmale Weg führt zum Leben. Jesus hat gesagt in Lukas 12, Vers 15, er sagte aber zu ihnen: Hab Acht und hütet euch vor der Habsucht, denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Vers 16. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Vers 17. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Vers 18. Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist und meiner Güter, aufspeichern. Vers 19. Und ich will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre, aber nun ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Vers 20. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird gehören, was du bereitet hast? Vers 21, so geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Das Reich Gottes ist jetzt hier für diejenigen, die unabhängig vom Teufel leben und abhängig sein wollen von seinem Wort durch den Geist. Gib dem Fleisch keinen Raum. Gott kann nicht verdorben werden. Sein Reich birgt keinerlei Selbstsucht. Denn Gott ist Liebe, aber du musst glauben. Paulus sagte in Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Gott steht über der Verdorbenheit und wird treu zur richtigen Zeit Gedanken durch den Geist in deinen Verstand fallen lassen, wenn du gewissenhaft nach seinem Plan für dein Leben suchst. Diejenigen, die keine Ausreden für die Sünde vorbringen und glauben, klammern sich an seine Gebote und geben nicht auf. Was immer Gott verlangt, kann er vollenden, und er wird dich nicht über das hinaus versuchen, was wir zu ertragen vermögen. weil du nicht mehr von Gott getrennt bist und im Licht lebst, musst du deinen Verstand nicht gebrauchen. Wir lesen in Sprüche 14, Vers 12. Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Vers 13. Auch beim Lachen kann das Herz Kummer empfinden und die Freude endet in Traurigkeit. Diejenigen, die auf ihren eigenen Verstand hören, sind die, die nicht glücklich sind. Sie können nicht einmal einige der einfachen Freuden des Lebens genießen. Paulus sagt in Römer 8, Vers 6 und 7. Römer 8, statt in Vers 6. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Diejenigen, die ständig ihren eigenen Verstand zu Rate ziehen und nicht darauf warten, dass Gott spricht, sind fleischlich. Der fleischliche Verstand kann nicht den Wegen Gottes unterordnen, etwas Richtiges oder Gutes zu tun, weil er selbstsüchtig ist. Diejenigen, die fleischlich sind, versuchen, Gott mit guten Werten und Opfern zu gefallen, nur damit sie weiterhin mit ihrem eigenen Verstand Entscheidungen treffen können. Gott kann deinen Beweggrund sehen und wird seine Einstellung gegenüber dem Fleisch niemals ändern. Paulus sagte in Römer 8, Vers 8 bis 9, und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Das Wort wohnt ist Nummer 3611 in Strongs und bedeutet ein Haus bewohnen, das heißt sich aufhalten, mit der Konsequenz zusammenzuleben. Der Heilige Geist kann nur in dir wohnen, wenn du ihm untergeordnet bist. Der Geist sollte nicht nur auf dir sein, sondern er sollte in dir wohnen, wenn du wiedergeboren bist. Im Obersaal lehrte Jesus seine Jünger. Jesus sagte in Johannes 14, Vers 17, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, den sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Als Jesus am Kreuz starb, machte sein Opfer einen Weg für den Heiligen Geist frei, um in den Menschen zu kommen. Der Heilige Geist konnte jedoch schon vor dem Kreuz bei den Jüngern wohnen, weil sie Jesus im Glauben folgten. Wenn du wiedergeboren bist, ist der Heilige Geist in dir. Aber er wohnt nicht in dir, wenn du nicht auf dem schmalen Weg bist, wo du Jesus nachfolgst. Gott hat keine zweierlei Maßstäbe. In dem Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 2, geistig aufwachsen, schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 1 auf Seite 31 über das Hotelgleichnis. Er schreibt, um zu erklären, was es bedeutet, dem Herrn von ganzem Herzen zu vertrauen, gebrauche ich das Beispiel von einem großen Hotel, das 1000 Räume hat. Jedes Zimmer ist ein bestimmter Teil deiner Natur. Vielleicht vertraust du Gott in 50 dieser Räume, aber du hast 950 Räume, in denen du ihm nicht vertraust. Wir neigen dazu, eine Tür nach der anderen aufzumachen. In einer einzigen Entscheidung habe ich mich festgelegt, den Generalschlüssel an Gott abzugeben, mit dem alle 1000 Räume geöffnet werden können. Er kann jede Tür öffnen, die er öffnen möchte und wann immer er es möchte. Satan versuchte, mich zu täuschen. Er sagte, Gott würde alle Türen auf einmal aufmachen und das wäre niederschmetternd. Er sagte, alles, was ich falsch gemacht hatte, würde auf einmal ans Licht kommen. Das tut Gott nicht. Er fängt mit einem Raum an und hat dort Gemeinschaft mit dir. Dann kümmert er sich um einen anderen Raum, der dich dann daran hindert, zur nächsten Ebene weiterzukommen, und zwar so lange, bis der Raum aufgeräumt ist. Es könnte ein Zimmer geben mit 50 Dingen darin, die behandelt werden müssen, bevor du das gesamte Zimmer Gott vertraut. Er gibt dir die Gnade, dich um einen Bereich nach dem anderen zu kümmern. Wenn er entscheidet, dass jetzt nicht mehr die Zeit ist, in diesem Zimmer zu arbeiten, dann macht er die Tür zu und verschließt sie. Alles andere in diesem Raum ist bedeckt mit der Gnade, bis die Zeit für den Heiligen Geist kommt, sich damit zu beschäftigen. Es wird nicht gegen dich verwendet. Gott sieht bereits, was sich hinter jeder Tür in deinem Hotel befindet. Warum nicht ihm den Generalschlüssel geben, damit sein Werk in dir vervollständigt werden kann? Auf diese Weise wirst du Tag für Tag erneuert und wirst wie Christus. Es ist an der Zeit, ehrlich zu werden und zuzugeben, was du Satan alles erlaubt hast zu tun, aus Unwissenheit, Unglauben oder Rebellion heraus. Der Heilige Geist sollte arbeiten und jeden Raum in deinem Herzen und deinem Denken ausräumen. Der Heilige Geist schränkt nun deine persönliche Freiheit ein, so wie Gott es mit Adam im Garten tat. Dazu gehörte, dass du nicht deinen eigenen Verstand zu Rate ziehst. Du musst empfindsam gegenüber dem Geist sein, nicht für deine eigenen Ideen, Lehren und Gefühle. Paulus sagte in 2. Korinther 3, Vers 17, der Herr ist aber Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Der Heilige Geist lässt dich in die Freiheit erkennen, die Gott für dich gewählt hat. Wenn er mächtig in dir wohnt, dann bist du noch auf dem schmalen Weg. Paulus sagte in Römer 8, Vers 10, wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist im Leben um der Gerechtigkeit willen. Wegen der Sünde wurde die Verbindung zwischen Gott und dem Menschen zerbrochen und der Körper ist leblos von dem Moment an, in dem du dich Christus hingeben hast. Christus hat nie seinen eigenen Willen getan und so tust du auch auf dem schmalen Weg nicht, was du willst. Durch den Glauben bist du aber lebendig, weil du dem Geist gehorchst und nicht deinem Verstand zu Rate ziehst. Gott, der Vater, hat Christus auferweckt, weil Christus sich ihm untergeordnet hat. Paulus schrieb weiter in Römer 8, Vers 11, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Nicht jeder wird Teil der ersten Auferstehung sein. Der Heilige Geist muss in dir wohnen. Wenn der Heilige Geist frei in dir wohnt, dann wirst du nichts ohne seine Führung tun können. Paulus schreibt in Galater 5, 24, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt der Leidenschaften und Lüsten. Du hältst dein Fleisch gekreuzigt, indem du dem Geist gehorchst. Bleibe dem Heiligen Geist untergeordnet und tue Buße davon, dass du Gott nicht von ganzem Herzen vertraust, wenn du überführt wirst. Wenn du immer noch die Entscheidungen mit deinem Verstand triffst, dann bist du im Fleisch. Paulus schrieb in Römer 8, Verse 12 und 13. Statt in Vers 12, so sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Du musst dich für Leben oder Tod entscheiden, auch wenn du wiedergeboren bist. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Joshua schrieb in Joshua 24, Vers 15, wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stroms gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Der Mensch wurde als lebendige Seele geschaffen, weil es bei der Schöpfung keine Sünde gab, die Gott und Mensch trennte. Wir lesen in Genesis 2, Verse 7 und 8. Da bildete Gott, der Herr der Menschen, Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Vers 8. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden, im Osten, und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Bei der Schöpfung wäre der Rest der Erde unfruchtbar erschienen, ohne Gottes Zutun und Gestaltung. Und er musste gefüllt werden. Gott schuf einen reichen Garten für Adam, von dem er lernen sollte. Die Erde hatte ein großes Potenzial, aber es gab nur einen Garten, den Garten Eden, der wie ein Paradies war. Wir lesen in Genesis 1, Vers 28. Und Gott segnete sie Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Vers 29. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen. Vers 30. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und so geschah es. Adam wurde gesagt, fruchtbar zu sein und sich zu vermehren. Gottes Vermehrung basierte auf dem, was Gott in diesen Garten legte. Durch Gehorsam hätte Adam mit Gottes Hilfe in kurzer Zeit das gleiche Paradies auf der ganzen Erde pflanzen können. Gott wollte nicht, dass die Sünde vermehrt wird. Wir lesen in Genesis 2, Vers 19. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Herr, der Mensch, ihm gebe. Adam hatte vielleicht nicht gesehen, wie Gott die Tiere vor seinen Augen erschaffen hat. Trotzdem gebrauchte Gott Adam, um allen Tieren Namen zu geben. Adam gebrauchte nicht seinen eigenen Verstand, sondern ließ Gott die Arbeit durch ihn tun. Und Gott wurde verherrlicht. Adam sah, was passierte, wenn er losließ und Gott tun ließ. Dadurch, dass er den Tieren Namen gab, hätte Adam mehr lernen können. Im Garten Eden diente das, was Gott geschaffen hat, dem Paradies und hielt es aufrecht, was Adam für eine kurze Zeit erlebte. Es wurde auch ein riesiges Universum geschaffen, das der Mensch erforschen konnte und das mit Gottes Hilfe leicht hätte erreicht werden können. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen nach Belieben. Aber von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Einmal erschaffen, setzte Gott eine Grenze für Adams eigenes Wohlergehen. Dem Menschen wurde gesagt, er solle nicht nach Wissen abseits von Gott suchen und Gott vertrauen. Adam war dazu bestimmt, mit Gott im Zentrum tätig zu sein und brauchte kein Wissen aus einer anderen Quelle, die nicht rein war. Doch genau das geschah. Wir lesen in Genesis 3, Vers 6. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war. Und er aß. Im Buch Das vergoldene Gefängnis schreibt Joseph Hedgecock im Kapitel 6, ab Seite 62. Deine eigene Herrschaft ist in dir gefallen, sündige Natur verwurzelt. Unter deiner eigenen Herrschaft entscheidest du selbst aus deinem natürlichen Verstand heraus, was richtig und falsch ist. Adam und Eva erhielten die sündige Natur, als sie gegen Gottes Autorität rebellierten. Anstatt Gottes Gebote zu befolgen, nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen, entschieden sie sich, das zu tun, was sie wollten. Sie hörten auf Satan anstatt auf Gott. In diesem Moment kam Stolz in ihr Herzen hinein. Seit dieser Zeit hat der Stolz jeden Menschen von Gott getrennt. Der einzige Weg, im Geist zu leben und dein eigenes Fleisch vollständig zu zerstören, besteht darin, kontinuierlich deine eigene Herrschaft zu verleugnen und dich stattdessen Jesus Christus unterzuordnen. Die Herrschaft Jesu bringt Gerechtigkeit und Gemeinschaft mit Gott hervor. Dein Stolz und deine eigene Herrschaft führen zu Sünde und geistlichem Tod. Adam und Eva starben nicht sofort, sondern starben geistlich, indem sie vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse nahmen. Nach nur einem Akt des Ungehorsams konnte Adam und Eva nicht mehr in Gottes Gegenwart zurückkommen. Adam war von Gott getrennt und durch die Sünde verunreinigt. Adam wurde nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, mit einem menschlichen Geist um ihn mit Gott zu verbinden. Dies war eine Ehrung des Menschen, damit er direkt unter Gott wirken und Gott nahe sein konnte. Jesus ist unser Vorbild, der sich nicht fürchtete, auch nicht vor dem Tod, und sich Gott unterordnete, um seinen Willen zu tun und Herrlichkeit zu empfangen. Paulus sagte in Hebräer 2, Vers 9, wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Der Baum im Garten Eden, von dem Adam nicht essen sollte, wurde der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse genannt. Diejenigen, die ihren eigenen Verstand zu Rate ziehen, tun auch genau das Gleiche, denn sie beziehen sich auf Wissen, das nicht auf Gott vertraut. Jedes Wissen, das unabhängig von Gott ist, ist auch unabhängig vom Leben selbst, denn Gott ist die Quelle alles Lebens. Wir lesen in Johannes 6, die Vers 35 bis 58. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Vers 38. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. 39. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Vers 40. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Vers 41. Da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, der aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josef, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann dieser denn sagen, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, murrt nicht untereinander. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es steht geschrieben in den Propheten, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder nur, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte, nur der, welcher von Gott ist, der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. wie mich der lebendige Vater gesandt hat. Und ich um des Vaters Willens lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Manna, das eure Väter gegessen haben, und sie sind gestorben. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Adams Verbindung ging durch Ungehorsam und ein selbstsüchtiges Verhalten nach Weisheit verloren, nur um die Dinge für sein Fleisch angenehmer zu machen. Seit dieser Trennung ist der Mensch im Fleisch verdorben und selbstsüchtig geworden. Aber Gott ist nicht selbstsüchtig, denn er ist Liebe. Paulus sagte in Philipper 4, Vers 19, mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Jesus Christus. Dies ist kein Wohlstandsevangelium. Wenn du in Christus bleibst, gibt Gott dir, was du brauchst, nicht was du willst. Es ist nicht Gottes Plan, dass irgendjemand selbstsüchtig ist. Und deshalb ist sein Reich jetzt hier. Jesus sagte in Matthäus 6, die Verse 25 bis 26. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Jesus sagte, wir sollen auf die Vögel im Himmel schauen, die täglich versorgt werden. Der Mensch aber schafft sich Scheunen, um sich zu versorgen. Ich glaube nicht, dass es im Millennium irgendwelche Scheunen geben wird. Es wird das ganze Jahr über eine Nahrungsquelle geben, beginnend mit einer kleinen Bevölkerung. Es wird auch nach 1000 Jahren noch genug Nahrung geben, um Millionen zu ernähren, ohne dass Saatgut in Scheunen gelagert oder transportiert werden muss. Durch Gottes System der Vermehrung wird es in jedem Land ein gutes Klima geben. Viele Krankheiten sind dadurch entstanden, dass Nahrung gelagert und transportiert wurde. Gott hat dieses Problem bereits gelöst, sodass du keine verarbeiteten oder verunreinigten Lebensmittel essen musst. Jesus hat es versprochen. In Matthäus 6, Vers 33, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Seine tägliche Versorgung basiert darauf, dass du vor allem Buße tust, was sich in deinem Leben seinem Königreich widersetzt, Gerechtigkeit suchst und nicht darauf vertraust, dass irgendetwas aus deiner Vergangenheit dich jetzt im rechten Stand mit Gott hält. Diejenigen, die annehmen, dass sie bereits gerecht sind, indem sie auf das vollendete Werk Christi vertrauen, sind religiös. Der Glaube, der nicht in Christus selbst ist, ist tot. Jesus starb für die Sünden der ganzen Welt, aber nur diejenigen, die seine Stimme hören und den Willen Gottes tun, können jetzt in sein Reich kommen und gerettet werden. Jesus sagte in Matthäus 7, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Jesus hat das Werk seines Vaters vollendet, damit du und ich seine Stimme hören können. Jede Lehre, die sagt, dass du keine Gerechtigkeit suchen musst, nur weil du ein Gebet gesprochen hast, stimmt nicht mit vielen anderen Versen in der Bibel überein. Wenn du glaubst, dass du gerecht bist, ohne seine Gerechtigkeit zu suchen, bist du auf einem Weg, der richtig erscheint. Jesus sagte in Johannes 3, die Verse 6 bis 8. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist der Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Diejenigen, die vom Geist geführt werden, erscheinen denen, die im Fleisch sind, wie der Wind. Nicht jeder Wiedergeborene wird gerettet werden. Diejenigen, die sich nur auf einen Vers verlassen, glauben Lügen und trachten nach etwas für das Fleisch. Der Teufel wird dir helfen, alles zu haben, was du willst, und Lügen zu glauben, um sicherzustellen, dass dein Fundament falsche Lehren enthält. Das geschieht auch heute noch, weil die Menschen die gesunden Lehren nicht ertragen, um fleischliche Wünsche zu befriedigen. Wir lesen in 2. Timotheus 2, Vers 19. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen, und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. Wenn sich dein Leben nicht ändert, musst du deine ersten Werke wieder tun. Der Teufel hat die Lehren Christi in den Köpfen der Menschen verdorben, sodass Neubekehrte von Anfang an unwissend direkt in ein vergoldetes Gefängnis laufen, anstatt in das Reich Gottes zu kommen. Paulus sagte in Römer 14, Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Charles Finney glaubte nicht, dass jemand gerettet war, solange er sich nicht völlig verloren fühlte wie ein Ertrinkender. Er achtete darauf, dass sie den Frieden Gottes auch ohne Segens- und Trostversprechen erfahren. Er wollte sicherstellen, dass sie das Reich Gottes durch den Glauben an die kostbaren Verheißungen erlebten, auch wenn dies bedeutete, dass es in ihrem Fleisch unangenehm war. Jede Person musste an die Notwendigkeit glauben, Gott für sich selbst zu suchen und keine Ausreden für die Sünde vorzubringen. Ihnen wurde gesagt, dass wenn sie weiter sündigen, mit dem Teufel und seinen Engel in den Feuersee geworfen werden würden. Heute wird den Menschen bei der Rettung Folgendes gesagt: Du kannst Jesus einfach als deinen Erretter annehmen, ohne ihn zum Herrn zu machen. Es ist nicht mehr nötig, sich selbst zu verleugnen und täglich sein Kreuz auf sich zu nehmen. Du kannst deine Hand als Antwort auf einen Aufruf, vor dem Altar zu kommen, als Beweis dafür nehmen, dass du gerettet bist. Buße ist dasselbe wie das Bekenntnis deiner Sünde. Menschen werden mit einem Gebet zur Rettung beruhigt, ohne die Notwendigkeit der Umkehr zu verstehen. Du musst dich nicht auf den schmalen Weg begeben und Jesus nachfolgen. Du musst das Reich Gottes nicht betreten, um gerettet zu werden. Das sind alles Lügen. Alles, was du brauchst, ist durch das Reich Gottes, das jetzt hier ist, verfügbar. Wenn du deine Augen und deinen Verstand benutzt, musst du versucht sein, wieder zu sündigen. Wenn du das Reich Gottes nicht suchst, wirst du am Ende sündigen und versuchen, deine eigene Bedürfnisse durch fleischliche Natur und menschliche Anstrengungen zu erfüllen. Paulus gab diese Beispiele des Suchens nach dem Reich Gottes. Paulus sagte im 1. Thessaloniker, Vers 5, Vers 15, seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet allzeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Freut euch allezeit. Betet ohne Unterlass. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht. Er ist Herr. Und wenn du dankst, segnest du die Nahrung, die du isst. Jesus ist der Baum des Lebens, der das Fleisch nicht anspricht. Es gibt keine Regel. Das Christentum ist nicht einfach eine weitere Religion, sondern eine Beziehung zu einem lebendigen Gott durch den Heiligen Geist. Du hörst, gehorchst und folgst ihm. Wir lesen in Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Hör auf, dich auf dein eigenes Verständnis zu stützen. Wahre Jünger folgen keiner speziellen Diät oder Methode oder Formel. Stattdessen hören sie auf Gott und tun das, was er ihnen sagt, was sie tun sollen. Wir lesen in Sprüchen 3, Verse 5 und 6. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Als du das erste Mal mit der Botschaft des Evangeliums konfrontiert wurdest, hat man dir vielleicht nicht alles gesagt. Menschen werden dir nicht sagen, dass du etwas tun sollst, was sie nicht selbst getan haben. Diejenigen, die auf dem breiten Weg sind, wissen nicht, dass sie auf die Zerstörung zusteuern. Du kannst den Boten nicht dafür verantwortlich machen, dass er wichtige Wahrheiten auslässt. Wenn du die schlechte Frucht in deinem eigenen Leben siehst, weißt du, dass etwas falsch ist. Wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, kannst du zur Wahrheit kommen und von den Lügen umkehren. Jesus sagte zu seinen Jüngern in Johannes 16, Vers 13, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er verkündigen. Es ist wahrscheinlich, dass dir bei deiner Wiedergeburt nicht von der praktischen Herrschaft Jesus erzählt wurde. Um dein Leben zu retten, musst du dein Leben verlieren, indem du Jesus nachfolgst. Wir lesen in Lukas 9, Verse 24 und 25. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Das Wort für verlieren in Strongs ist die Nummer 622. Es kommt von einem anderen Wort, das mit vollständig zerstören. Wörtlich oder bildlich zerstören, sterben, verlieren oder zugrunden gehen. Das Wort für wegwerfen, für Strongs, ist die Nummer 2210. Kommt von einem anderen Wort, das heißt verletzen. Schaden erwahren, das bedeutet Schaden erfahren oder Verlust erleiden. Laut Jesus wirst du, wenn du dein Leben nicht um seinetwillen verlierst, in diesem Leben sowieso große Verluste erleiden und ewig verloren sein, wenn du nicht umkehrst, bevor du stirbst. Wir lesen in Jesaja 55, Verse 1 bis 3. Wohlan, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich! So sollt ihr Gutes essen und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben, denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. In Gottes Reich wird er für die Dinge sorgen, die du wirklich brauchst und was das Beste für deine Seele ist, ohne Kompromisse in Bezug auf Gerechtigkeit. Gottes Entscheidungen für dein Leben werden deinen Charakter formen. Du wirst vielleicht auf etwas in diesem Leben verzichten, aber dafür etwas Ewiges gewinnen. Gott versucht, einen ewigen Bund zu schließen. Aber das hängt davon ab, dass du auf ihn hörst und seine Prioritäten akzeptierst, nicht deine. Durch die Sünde war der Mensch von Gott abgeschnitten. Jetzt, durch die Gabe des ewigen Lebens, kannst du ihn kennenlernen und seinem Plan folgen. Der Teufel ist der Gott dieser Welt und wird es dir bequem machen, damit du die Zerstörung, die auf dich zukommt, nicht erkennst. Wir lesen in Sprüche 6, Verse 9 bis 11. Wie lange willst du liegen bleiben, du Fauler? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Vers 10. Ein wenig schlafen, ein wenig schlummern, ein wenig die Hände in den Schoß legen, um zu ruhen. Vers 11. So holt dich die Armut ein wie ein Läufer und der Mangel wie ein bewaffneter Mann. Wache geistlich auf, um Ehre und Segen zu erfahren. Gott hat dich mit einer Bestimmung hierher auf den Planeten geschickt und er wird dir alles zur Verfügung stellen, was du brauchst, um seine Mission auszuführen und zu vollenden. Dies ist das aufregendste Leben, das du überhaupt leben kannst. Paulus schrieb im 1. Korinther 2, Vers 9 und 10. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und kein Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und uns aber hat Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Die Segnungen sind in dem Plan enthalten, den Gott von Anfang an in Gang gesetzt hat. Gib also nicht auf. Wenn du diesem Plan nicht untergeordnet bist, kannst du dich nicht überwinden. Wir lesen in der Offenbarung 21, die Verse 5 bis 8. This is the book of Revelation, chapter 21, starting in verse 5. Und der auf dem Thron saß, sprach, sieh, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörderer und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in den See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Du kannst etwas Zeitliches in dieser Welt verlieren, weil du Christus folgst, aber du kannst es ohnehin nicht mitnehmen. Wenn du Christus folgst, wirst du nichts bereuen, dein Leben retten, dein volles Potenzial erreichen und dein Leben für etwas Reines geben. Petrus schrieb im 1. Petrus Kapitel 1, Verse 23 bis 25. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blumen des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blumen abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündet worden ist. Diese Welt vergeht, aber du wirst deine Seele retten, indem du beständig im Glauben wandelst, gegründet auf den Verheißungen Gottes in der Nachfolge Christi. Paulus schrieb im 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 6 bis 9. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, die viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubeln freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Rettung eurer Seele. Es gibt keine Wahl, Jesus zu deinem Retter zu machen. Er ist sowieso der Retter der Welt. Christus Jesus wird dein Retter sein, wenn du ihn zu deinem Herrn machst und ihm folgst. Wir lesen in Lukas 9, Vers 23. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Sieh dir die Früchte in deinem Leben an, denn daran kannst du erkennen, ob du die richtige Entscheidung getroffen hast oder nicht. Paulus schrieb in Römer 6, Vers 22 bis 23. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Keine Heiligkeit, kein ewiges Leben. Passe das Wort Gottes nicht an deine eigenen Vorstellungen an. Dir wurde von Gott die Freiheit gegeben, die richtige Wahl zu treffen. Wenn du weiter sündigst, wirst du sterben. Gott hat die Gabe des ewigen Lebens vorgesehen, die frei ist von der Verdorbenheit, die in der Welt ist. Und dir hat stattdessen erlaubt, Gottes vollkommen Willen zu tun. Dies ist ein Segen. Du musst nur eine Entscheidung treffen, und das ist, Gott zu dienen und die Kosten zu überschlagen, um ihm zu folgen. Beginne damit, deinen freien Willen an Gott zurückzugeben, und höre auf, Entscheidungen mit deinem eigenen Verstand zu treffen. Paulus schrieb in Römer 12, die Verse 12, 1 bis 3. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Wenn du von ganzem Herzen dem Herrn vertraust, wirst du leben. Es war der Glaube an Gott, der Paulus rettete. Paulus hielt sich nicht selbst für großartig und bezeichnete sich selbst als den größten Sünder. Paulus benutzte Gnade und Wahrheit, um sich von den Lügen des Teufels zu retten. Dann tat er Buße von den toten Werken und begann sofort durch den Glauben an seine Berufung zu arbeiten. Jesus sagte in Matthäus 22, Vers 14, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Es gibt keinen Raum für irgendjemanden, der die Entscheidung Gottes Reich trifft. Nur Jesus ist autorisiert, die Entscheidung zu treffen. Wenn du auserwählt sein willst, dann muss Jesus dein Hirte sein. Du kannst nicht einmal die Schafhürde betreten, ohne ihn zum Herrn zu machen. Wir lesen in Johannes 10, die Verse 7 bis 11. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Und alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus ist die Tür und er ist auch der Hirte der Schafe. Wir können jetzt Teil von Gottes Königreich sein, indem wir ein Schaf sind. Das Leben in Fülle, das Gott anbietet, gründet darauf, Christus Jesus zum praktischen Herrn deines Lebens zu machen und treu zu sein. Reife zeigt sich darin, nichts für sich selbst zu tun, auch wenn man versucht ist, unter Druck steht, Kompromisse einzugehen. In dem Buch Das vergoldene Gefängnis schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 4 auf Seite 45, die Würze aller Sünde ist deine eigene Herrschaft, zusammen mit deinem natürlichen Verstand, deinen Wünschen und Absichten. Deine Sünden können offensichtlich oder versteckt sein. Du wirst vielleicht durch augenscheinliche Lüste des Fleisches oder zu guten Werken versucht, um in dir selbst gerecht zu sein. Vielleicht hast du persönliche Wünsche, die legitime Bitten sind. Aber anstatt Gott zu bitten, dass er deine Bedürfnisse erfüllt, gehst du diesen Wünschen aus deinem Fleisch Natur raus nach. Auf dem schmalen Weg wirst du sehen, wie Gott für dich arbeitet, wenn du ihn liebst und die Wahrheit und Überführung liebst. Denn Jesus ist die Wahrheit. Paulus schrieb in Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Viele leben nicht auf der Grundlage der Verheißung Gottes, weil sie es versuchen und nicht alle Bedingungen erfüllen. Die Verheißung hier basiert auf zwei Dingen. Erstens, Jesus ist deine erste Liebe. Wir dienen einem eifersüchtigen Gott. Nummer zwei, an der Berufung zu arbeiten, die du hast, und täglich sein Reich zu suchen. Du wirst ihn sehr gut kennenlernen und eine Fülle von Wahrheit durch den Geist auf dem schmalen Weg finden. Es gibt keine Verdammnis für diejenigen, die ein Herz für Gott haben. Paulus schrieb in Römer 8, Vers 1, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Diese Verheißung von keinerlei Verdammnis gilt für diejenigen, die in Christus sind, nicht für diejenigen, die Christus besuchen. Selbst diejenigen, die nicht versuchen, den Saum seines Gewandes zu berühren, sind nicht frei von Verdammnis. Auch wenn du geheiligt bist, wirst du sterben und dem Gericht gegenüberstehen. Diejenigen, die Christus nicht folgen und nur Heiligung oder Segen suchen, werden zurückgelassen. Jeder Dienst, der Jesus nicht zum Herrn macht, ist nicht von Gott. Petrus schrieb in Apostelgeschichte 4, Vers 11 und 12. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Sobald der Mensch von Gott getrennt war und der Tod zu herrschen begann, gab es keinen Entrinn von der Sünde. Eine Sünde führte zur nächsten. Die erste Sünde führte dazu, dass Adam Feigenblätter benutzte und sie zusammennähte, um sich zu bedecken. Wir lesen in Genesis 3, Vers 7, da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Es gab eine Unwissenheit über die Sünde, bis das Gesetz kam. Das Gesetz war dazu da, den Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass es ein Problem gab, damit er Gott suchen und die nötige Hilfe bekommen konnte. Paulus schrieb in Römer 5, Verse 13 bis 15. Denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt, wo aber kein Gesetz ist, da war die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose, auch über die, welche nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten wie Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Aber es verhält sich mit der Gnadengabe, nicht wie mit der Übertretung. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Jesus Christus, in überströmendem Maß zu den vielen gekommen? Als Jesus starb, sagte er, es ist vollbracht. Er hat den Preis dafür bezahlt, dass wir den Heiligen Geist empfangen können, damit die Verbindung zwischen Gott und dem Menschen wiederhergestellt werden kann. Jetzt können wir mit Gott versöhnt werden und beginnen, seinen Willen zu tun. Jesus sagte zu seinen Jüngern in Johannes 14, 26, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Nur wenige machen sich die Mühe, Gott zu hören und zu gehorchen, und deshalb nimmt die Sünde auch heute noch zu. Vor dem Gesetz gab es eine erstaunliche Ausnahme. Paulus schrieb in Hebräer 11, Vers 5, durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Henoch hatte nicht die Verheißungen Gottes im Neuen Testament, aber er war fleißig bemüht, Gott zu gefallen, und gab nicht auf. Henoch hatte den Glauben, dass Gott sich immer wieder über ihn erbarmen würde, auch wenn er vielleicht viele Male versagt hatte. Wir lesen in Genesis die Verse 5, Kapitel 5, Verse 22 bis 24. Und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang, nachdem er den Methusalem gezeugt hatte und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Henochs betrug 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Henoch verließ sich auf die Barmherzigkeit Gottes. Er hatte nur das Beispiel von Kain und sein Bruder, der seinen Bruder tötete. Gott tötete Kain nicht und Henoch sah, dass Gott barmherzig war. Henoch begann Gott zu suchen und lernte Gehorsam durch seine Fehler und das, was er erlitt. Er brauchte eine lange Zeit. Henoch hatte 365 Jahre Zeit, um seiner Beziehung mit Gott zu arbeiten und herauszufinden, was Gott gefiel und was nicht. Wegen der Flüche der Sünde lebte der Mensch nicht mehr so lange wie vor der großen Flut. Durch den neuen Bund hast du mehr, als Henoch jemals hatte. Es gibt also keine Ausrede. Du hast die Vergebung der Sünden und die Gnade Gottes, sodass du dich ändern kannst, Buße tun und durch den Heiligen Geist schnell lernen kannst, was Gott gefällt und was nicht. Wir lesen in Johannes 1, die Verse 16 und 17. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangene Gnade um Gnade, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Jesus ist das lebendige Wort und er brachte Gnade und Wahrheit. Sogar im Gesetz sehen wir ein Meisterwerk an Wissen und Weisheit, das der Mensch nicht verstehen kann, aber er zeigte, wo wir fehlschlagen. Gott wird uns Verständnis geben, wenn wir demütig sind. David sagte in Psalm 131, die Verse 1 bis 3. Ein Wallfahrtslied von David. O Herr, mein Herz ist nicht hochmütig und meine Augen sind nicht stolz. Ich gehe nicht mit Dingen um, die mir zu groß und zu wunderbar sind. Nein, ich habe meine Seele beruhigt und gestillt, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele still in mir. Israel, hoffe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Die Juden fingen an, Regeln und Vorschriften zu machen, die auf dem Gesetz basierten, indem sie ihren eigenen Verstand gebrauchten. Die Bestimmung des Gesetzes war es, uns zu Christus zu führen und zur Umkehr zu bewegen. Paulus schrieb in Galater 3, die Verse 24 bis 27. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden, auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Wer nichts tut, ohne von Gott zu hören, ist mit Christus begraben. Diejenigen, die vom Geist geleitet werden, sind lebendig für den Willen des Vaters, genau wie Jesus. Jesus war das Wort des Vaters, das den Juden durch Johannes den Täufer offenbart und vorgestellt wurde. Wir lesen in Johannes 1, die Verse 1 bis 14. Johannes 1, wir starten in Vers 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nichts eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtete in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch, von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches in jedem Menschen erleuchtet ist, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus hat sich dem Plan seines Vaters untergeordnet, bevor die Zeit begann und bevor die Sünde und der Teufel geschaffen wurden. Jesus ist das Wort, das Leben und hat sich dem Vater vollkommen untergeordnet. Und in ihm ist Leben. Jesus ist derjenige, der jeden auf diesem Planeten gesandt hat, um Teil von Gottes Plan zu sein, anderen das Licht zu bringen. Wir werden nicht Söhne Gottes, indem wir ein Gebet sprechen oder eine Tradition folgen, sondern indem wir Jesus Christus zum praktischen Herrn machen. Wenn du nicht gehorchst, dann glaubst du nicht. Diejenigen, die Jesus gehorchen, sind Söhne Gottes. Diejenigen, die an seinen Namen glauben, tun nichts, ohne Gott zu fragen. Auch nicht Dinge, die in ihrer eigenen Autorität. Jesus ist derjenige, der die Kraft denen gibt, die ihn als das lebendige Wort für ihr Leben annehmen. Er hat uns auch die Gabe des ewigen Lebens gegeben, damit auch wir unseren Vater im Himmel kennenlernen können. Johannes schrieb in 1. Johannes 3, Vers 8, wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Sünde ist alles, was du tust, außerhalb von Gottes Willen für dein Leben in Gedanken, Absichten und Handlungen. Der einzige Weg, nicht zu sündigen, ist beständig auf den Geist zu hören und ihm zu gehorchen. Gottes vollständige Rettung schließt mit ein, die von Gott bestimmten Werke zu tun. Paulus schrieb in Epheser 2, Verse 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollten. Die Bestimmung von Gottes Liebe für dich ist, vor deiner eigenen Herrschaft umzukehren. Du wurdest durch das Sehen auf das Fleisch fast zerstört. Gott hat dich am Leben gehalten und die Folgen der Sünde zurückgehalten, um dir mehr Zeit zur Umkehr zu geben. Bevor Moses kam, herrschte die Sünde durch Unwissenheit. Der Teufel sagte, es sei in Ordnung, selbst zu entscheiden, was du jeden Tag tun möchtest. Deine Errettung basiert nun darauf, dass du im Licht lebst und die Dinge tust, die er im Voraus für dich vorbereitet hat, damit du sie aus Gnade im Glauben tust. Paulus schrieb in Philipper 2, Verse 12 und 13. Vers 12. Darum, meine Geliebten, wie ihr allzeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Selbst wenn du sündigst, ist seine Gnade ausreichend. Du hast die Vergebung der Sünden, um einen neuen Anlauf zu nehmen und einen neuen Anfang zu machen, wenn es nötig ist. Dein Glaube sollte in Gott und den Wegen liegen, die er für dich persönlich gewählt hat. Gott gab dir einige Talente für dieses Leben, aber nicht allzu viele. Er gab dir mehr Schwächen als Stärken, damit du lernen kannst, dich auf seine Gnade zu verlassen und sie zu erfahren. Einige Talente wurden dir gegeben, damit du genug Geld verdienen kannst, um die Rechnungen zu bezahlen. Jakobus schrieb in Jakobus 1, die Verse 9 bis 11. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen. Der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume zerfällt und die Schönheit seiner Gestalt vergeht, so wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. In der Amplified Bible steht Jakobus 1, Vers 9, der Bruder ist bescheidenen Verhältnissen, soll sich in seiner Erhebung rühmen als Christ, der zum wahren Reichtum berufen ist und ein Erbe Gottes ist. Nicht viele sehen demütige Umstände als ein Mittel, um die Krone des Lebens schneller zu bekommen. Schwierigkeiten helfen dir, dem Herrn zu vertrauen. Diejenigen, die es jetzt angenehm haben, werden unvorbereitet erwischt. Jesus sagt in Lukas 6, die Verse 24 und 25. Aber wehe euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost schon empfangen. Wehe euch, die ihr satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Auch die Schwächen, die er dir gegeben hat, sind Teil des Lebenplanes, damit du lernst, das Leben des Glaubens zu leben und zu erfahren, was Gott stattdessen durch seine Kraft tun kann. Paulus schrieb im 2. Korinther 12, Vers 10, darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Christus anzuziehen ist mehr als nur wiedergeboren zu werden. Diejenigen, die Christus nachfolgen, sind in der Lage, sich zu freuen, wenn sie durch viele Herausforderungen gehen, weil sie jetzt im Königreich leben. Paulus schrieb im Epheser Kapitel 4, die Verse 21 bis 24. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte. Dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhaftiger, nahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wenn du dich veränderst und der Wahrheit entsprechend handelst und dich nicht auf dein eigenes Verständnis verlässt, hast du Christus angezogen. Du wirst eine andere Art haben, Dinge zu tun und deine alte Wege verlassen. Du bist anders, weil du aufgehört hast, deinen Verstand zu gebrauchen. Paul schrieb in 2. Timotheus 2, Vers 11, glaubwürdig ist das Wort, wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Diejenigen, die in Christus gestorben sind, können leicht ein wenig Leid um der Gerechtigkeit willen ertragen, weil sie sich nicht an die Dinge der Welt klammern. Paulus schrieb in 2. Timotheus 2, Vers 12, wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Die Gemeinde muss sich jetzt auf sein Erscheinen vorbereiten und Teil der Braut sein. Jesus sagte in Johannes 12, die Verse 24 und 25. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in der Erde fällt und erstirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Du wirst kein Leben haben oder den Lauf deines Lebens beenden, wenn du Geld anhäufst. Vertraue nicht auf die Ressourcen, die du selbst angehäuft hast. Jesus sagte in Matthäus 6, Vers 3, wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Zum Zeitpunkt der Rettung solltest du Gott gesucht haben, um der Mindestanforderung wegen errettet zu werden. Du wirst etwas aufgeben müssen, um dein Rennen zu beenden und für sein Erscheinen bereit zu sein. Christus nachzufolgen ist eine Veränderung des Lebensstils, die nicht beinhaltet, weltliche Annehmlichkeiten zu suchen. Der große amerikanische Evangelist Charles Finnis führte viele zu Christus. In einer seiner Nachfragensversammlungen lief es wie folgt ab. Es wurde häufig darauf gedrängt, dass alle ihre vollständige Zustimmung zu Jesus geben sollte. Es wurde ihnen gesagt, dass es die einzige Schwierigkeit darin besteht, ihre eigene ehrliche und ernsthafte Zustimmung zu den Bedingungen zu bekommen, unter denen Jesus sie retten würde. Es wurde ihnen auch gesagt, dass sie die niedrigsten Bedingungen suchen sollen, zu denen sie gerettet werden können. Schmerzen wurden verwendet, um den Sünder zum Schweigen zu bringen und Christus anzunehmen, um seinen ganzen Willen, sein Sühneopfer, sein öffentliches Werk und seine Berichte anzunehmen. Jeder musste sich von aller Sünde, allen Ausreden, allem Unglauben, aller Herzenshärte und allem Bösen lossagen, im Herzen und im Leben, hier, jetzt und für immer. Christen glauben heute nicht, dass sie völlig verdreckt sind und dass sie gerade noch aus Gnade durch den Glauben gerettet wurden und die Hölle verdient haben. Sie sehen ihre Versuche, ihr eigenes Leben zu bewahren, nicht als egoistisch und weltlich an. Charles Finney sagte denen, die Erlösung suchen, dass sie den Lebensstil suchen sollen, den Gott für sie geplant hatte, der frei von Versuchung ist. Jesus sagte in Matthäus 6, 24, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Viele Christen glauben heute Lügen, dass sie nicht umkommen werden, wenn sie zum Fleisch zurückkehren und ihren Verstand gebrauchen. Paulus schrieb in Hebräer 6, die Verse 4 bis 6. Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die im himmlischen Grabe Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geist teilhaft geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Denn ein Erdreich, das den Regen trinkt, der sich öfters darüber ergießt und nützliches Gewächs hervorbringt, denen, für die es bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Dasjenige aber, das Dornen und Disteln trägt, ist untauglich und dem Fluch nahe. Es wird am Ende verbrannt. Paulus sagte, dass diejenigen, die nicht die richtige Frucht hervorbringen, für das Feuer bestimmt sind. Jesus sagte in Matthäus 7, die Verse 18 und 19, ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Mach keine Ausreden. Du kannst das Fleisch töten, indem du dich beständig dem Geist hingibst. Die Taufe ist deine erste Reaktion des Gehorsams, denn das Königreich ist jetzt hier. Das ist deine Chance, dem Zorn Gottes zu entkommen, indem du Gott erklärst, dass dein Fleisch das Problem ist und indem du zustimmst, die alte Natur von nun an zu verleugnen. Du kannst das Fleisch nicht an einem Tag töten, aber du kannst es verleugnen und täglich dein Kreuz auf dich nehmen. Petrus schrieb in Apostelgeschichte 2, Verse 38 und 39. Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Manche sehen die Kirche als ein Verein oder Club und gehen davon aus, dass sie alles automatisch bekommen sollten, nur weil sie wiedergeboren sind. Jakobus schrieb in Jakobus 1, die Verse 6 bis 8. Er bittet aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Alles in seinem Reich muss durch den Glauben empfangen werden. Viele wollen Gott hören, wenn ein Segen und kein Leid damit verbunden ist. Jakobus hatte keine Angst, die Wahrheit den bequemen jüdischen Bekehrten zu sagen, die nicht hören wollten, dass man sich in allem auf den Herrn verlassen muss. Paulus schrieb in 1. Timotheus 6, Vers 17, den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Es ist nicht genug, Jesus zu deinem Retter zu machen. Jesus sagte in Johannes 10, die Verse 26 und 27, aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Du musst an ihn glauben und daran, dass er für dich sorgen wird. Wenn du nicht glaubst, wirst du nicht nachfolgen. Stattdessen wirst du etwas anderem nachfolgen. Jesus sprach zu seinen Jüngern, wir lesen in Johannes 14, die Verse 8 bis 12. Johannes 14, ab Vers 8. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeig uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du das sagen? Zeige uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich euch zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Es gibt eine Verheißung, jetzt größere Werke zu tun, da Jesus gestorben ist und der Heilige Geist ausgegossen wurde. Diese größeren Werke sind diejenigen vorbehalten, die Christus angezogen haben und den Willen des Vaters im Himmel tun. Jesus sagte in Johannes 5, Vers 30, ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Jesus war ein richtig handelnder Mensch, weil er keine Vorkehrungen für das Fleisch traf, und er konnte so tätig werden, wie Gott es durch den Glauben beabsichtigte. Er nannte sich selbst der Sohn des Menschen. Er bewies, dass jeder Mensch das sündlose Leben leben kann. Die Sünde regiert nicht mehr, weil der Mensch umkehren und Leben haben kann, indem er Jesus zum Herrn macht. Paulus schrieb über Jesus in Hebräer 10, Vers 7. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Jesus hat die Schriften erfüllt und bewiesen, dass er der Christus ist. Es gibt Bücher im Himmel, in denen alle die Dinge aufgezeichnet werden, die nicht in Übereinstimmung mit Gottes vollkommenem Willen sind. Deine Taten werden in diesen Büchern stehen, wenn sie geöffnet werden, wenn sie im Fleisch getan wurden. Du musst Gott bitten, dass er dir vergibt. Jetzt kannst du durch den Geist das Leben leben, das Gott beabsichtigt hat. Johannes schrieb in 1. Johannes 5, die Verse 11 bis 13. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Es gibt Leben nur in Jesu Namen. Er bietet ein Leben ohne Verunreinigung oder Verdorbenheit an. Auch wenn der Teufel, der Gott dieser Welt ist, das göttliche Leben erfordert, dass du ihn von ganzem Herzen vertraust. Du musst den schmalen Weg wählen, in Christus hineinkommen und die Gabe des ewigen Lebens gebrauchen. Du musst an seine Autorität, Dinge zu tun, die er geplant hat, glauben und nicht dich selbst darstellen. Seinen vollkommenen Willen zu tun, beinhaltet einige Herausforderungen und Diener aller zu sein. Jedoch ist das Königreich jetzt hier für alle, die den Willen Gottes tun. Johannes bezeugt im 1. Johannes 1, Vers 2 bis 5. 1. Johannes 1, statt in Vers 2. Und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Gerade jetzt kann jeder durch die Vergebung der Sünden wieder mit Gott verbunden werden. Er ist jetzt denjenigen barmherzig, die lernen, zu vertrauen und zu gehorchen. Diejenigen, die treu sein wollen, werden die Gabe des ewigen Lebens gebrauchen, um ihn kennenzulernen und ihm zu folgen. Versucht nicht, alles mit eurem Verstand auszuarbeiten oder das Gesetz zu halten. Wir lesen in Jesaja 60 die Verse 19 und 20. Die Sonne wird nicht mehr dein Licht sein am Tag, noch der Mond dir als Leuchte scheinen, sondern der Herr wird dir zum ewigen Licht werden und dein Gott zu deinem Glanz. Deine Sonne wird nicht mehr untergehen und dein Mond nicht mehr verschwinden, denn der Herr wird dir zum ewigen Licht werden und die Tage deiner Trauer sollen ein Ende haben. Im ewigen Reich wird es kein Licht geben, denn jeder, der auf Gott hört, wird ohnehin seine Anweisungen durch den Geist haben. Die neue Erde wird die ganze Zeit über erleuchtet sein. Jesus wird die Quelle dieses Lichts auf der Erde sein. Das ist auch das, was Johannes gesehen hat. Wir lesen in Offenbarung 22, die Verse 1 bis 7. Offenbarung 22, statt in Vers 1. Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. Vers 2. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom von dieser und von jener Seite war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Vers 3. Und es wird keine Fluch mehr geben. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Vers 4. Und sie werden sein Angesicht sehen. Und sein Name wird auf ihren Stirnen stehen. Vers 5. Und es wird dort keine Nacht mehr geben. Und sie bedürfen nicht eines Leuchters, noch des Lichtes der Sonne. Denn Gott, der Herr, erleuchtet sie. Und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vers 6. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott der heiligen Propheten, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Vers 7. Siehe, ich komme bald. Glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Es ist nicht automatisch, sodass jeder, der wiedergeboren ist, mit Christus herrschen und regieren wird. Du musst jetzt lernen, seine Stimme zu hören, um ihr zu gehorchen, bevor es zu spät ist. Dies ist die beste Zeit, um zu leben, denn seine Gnade nimmt zu. Beginne damit, Jesus kennenzulernen und ihm zu vertrauen. Du kannst nicht mit ihm herrschen und regieren, wenn du noch in der Dunkelheit lebst und deinen Verstand gebrauchst. Jesus sagte in Johannes 3, die Verse 15 bis 18. Johannes 3, Vers 15. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Wir lesen in Johannes 3,16 in der Amplified Bibel. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt und wertgeschätzt, dass er sogar seinen eingeborenen, einzigen Sohn dahingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, zerstört wird oder verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Glaube bedeutet, Gott zu vertrauen, dass er vertrauenswürdig ist und das tun wird, wovon er sagt, dass er es tun wird. Hast du den Glauben, der sich wirklich an Christus klammert? Wenn du das tust, wirst du seine Stimme vertrauen und gehorchen, auch wenn Schwierigkeiten kommen. Wenn du Jesus hören, kennenlernen und nachfolgen möchtest, dann kann ich dir das Buch empfehlen, Meine Schafe hören meine Stimme von Joseph Hedgecock. Wenn du einen Neuanfang machen willst und die Entscheidung treffen willst, auf dem schmalen Weg mit täglicher und regelmäßiger Umkehr zu beginnen, dann kann ich dir das Buch empfehlen. Mach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Grundlagen zur geistigen Reife von Joseph Hedgecock. Lass nicht zu, dass der Teufel dich von der Liebe zur Wahrheit abbringt. Wenn du weißt, dass du dich gegen die Wahrheit gewehrt hast und wissen willst, warum, dann kann ich dir das Buch Das vergoldete Gefängnis von Joseph Hedgecock empfehlen. Ich glaube, Gott übermittelt seinen vollkommenen Willen für jedes seiner Kinder. Wenn du dieser Botschaft zugehört hast, weil du Leben suchst, Leben kann nur in Jesus Christus gefunden werden. Während du loslässt und ihm die Kontrolle über dein Leben lässt, wirst du das wunderbarste Leben erfahren. Du wirst Reinheit haben, denn alles, das von Gott kommt, ist rein. Du brauchst einfach nur zu hören, vertrauen und gehorchen. Mein Gebet für dich ist, dass du loslässt und Gott machen lässt. Du wirst jetzt lernen, seine Stimme zu hören. Wenn du einen Fehler machst, bekenne einfach nur deine Sünde und fange wieder von vorne an. Sei nicht getäuscht. Dies ist eine Zeit, in der Gottes Gnade zunimmt und du kannst viel schneller lernen, Gott zu hören als jemals zuvor. Bitte demütige dich selbst, rufe zu Gott aus und suche Leben, indem du seinen vollkommenen Willen tust. Lass mich mit dir beten. Vater im Himmel, ich bitte dich für diejenigen, die diese Botschaft gehört haben und wissen, dass sie nicht wirklich an deine Treue und Liebe für sie geglaubt haben. Ich bete, dass sie durch diese Botschaft und die Verse und alles, was sie in der Botschaft gehört haben. Vater, dass du ihnen gezeigt hast, Dinge, die sie loslassen müssen. Und Vater, wenn sie Buße tun und diese Dinge loslassen, wirst du sie zu stillen Wassern führen. Du wirst ihnen Buße gewähren und sie werden geistlich in deiner Gegenwart aufwachsen, wie es sein sollte. In Jesus' wunderbaren Namen. Amen. Gott segne dich. Wie üblich wird am Ende eine Liste aller genutzten Schriftstellen unterhalb eingeblendet werden, entweder im Video oder an anderer Stelle wirst du diese nachschlagen können. Wenn du mit dem Dienst in Verbindung treten möchtest, nimm bitte Kontakt mit uns auf und teile uns die Dinge mit, die sich in deinem Leben verändert haben. Gott segne dich.